haben wir genug gelästert, dass ich das jetzt hier mal starten kann. Ich habe es gestartet.
Ach, du hast es schon
gestartet. Ich habe schon gestartet. Okay. Wir haben nicht viel Zeit, jetzt, liebe Zuhörer.
Jetzt hätte ich beinahe noch was Blödes gesagt. Nein. Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase Episode 86. Hey. Soll ich nochmal so ein neues Jubiläumsintro machen? Sollen wir das jetzt einfach so lange machen, bis wir die 100 voll haben und tatsächlich ein Jubiläum? Oder steig mal einfach ein.
Ich glaube, wir steigen einfach ein. Ich hätte erwartet, dass du bei der 72 sowas machst. Oder was, die 72? Was ist die beste Zahl? 72, oder?
42.
Nein, nach Sheldon Cooper.
Ach so, ich muss wieder Big Bang Theory schauen. Hast du das Finale gesehen eigentlich?
Das Finale, ja, natürlich.
Schon, weil, das ist irgendwie so ein bisschen an mir. Die letzten zwei Staffeln sind so ein bisschen vorbeigeschrammt.
Also ich muss ja sagen, was waren das für eine Staffel? Die 12. oder die 11.? Weiß nicht. Also wir haben
12, glaube ich.
Ich glaube, wir haben bei der 9. oder bei der 10. haben wir aufgehört zu gucken erstmal. Und dann kam ja längere Zeit nichts. Dann kam eine Staffel, die haben wir aber irgendwie auch verpasst. Und dann haben wir erst wieder die Benachrichtigung gekriegt, als die letzte Staffel eben da war. Und dann haben wir zwei Staffeln am Stück durchgeschaut. Und durch diese lange Zeit waren so die ersten Folgen echt schwer für mich wieder reinzukommen. Weil irgendwie was mich tierisch nervt inzwischen, vielleicht bin ich da einfach zu alt, ist dieses Gelächter im Hintergrund. Das macht echt fertig. Weil das irgendwie so.
Das hat man so nicht mehr, ne?
Nee, das hat man so nicht mehr. Und das ist auch so irgendwie so, ja, ich weiß, wenn was witzig ist, ich muss das nicht erst hier, weißt du?
Da gibt's ja so ein wirklich schönes Video, bei dem jemand das Gelächter komplett rausgeschnitten hat. Und das sieht frei sau weird aus, ne? Also.
Ja,
das können wir mal verlinken, das solltest du dir mal anschauen, weil das macht die ganze Serie sehr traurig.
Okay, da bin ich ja mal gespannt. Nee, ich habe noch was mir aber auch aufgefallen ist, andere Serie Suits, kennst du die? Oder Suits, diese Anwaltsserie.
Ja, die kenn ich von meiner Frau.
Wenn du die von deiner Frau kennst, schaust du da auch mal, oder hast du die manchmal so im Background als Noise laufen, ohne hinzuschauen?
Selten, aber kann passieren.
Also ja. das war bei mir letzte Woche oder so. Meine Frau hat die nämlich auch angeschaut, ein Stückchen. Und wenn du dann nur ich war so daneben gesessen, beziehungsweise im Wohnzimmer gesessen und habe am Computer noch was gearbeitet und sie so um die Ecke, also ich habe den Bildschirm nicht gesehen. Und wenn du nur die Dialoge hörst, das ist sowas von albern, unfassbar schlecht. Ich habe dann so um die Ecke geschaut und habe gesagt, schau mal mach mal deine Augen zu und hör mal für 5 Minuten nur die Dialoge. Ja, das war die letzte Folge, die sie angeschaut hat.
Oh, war ja. Das ist aber bei vielen Serien der leichten Unterhaltung so, glaube ich.
Ja.
Also ich schlafe ja tatsächlich ganz gerne auch mal so mit dem Fernseher im Hintergrund ein oder mit Hörspielen oder Hörbüchern. Und beim Fernseher ist es dann wirklich immer so, hä? Was ist denn das für ein Kack? Castle zum Beispiel. Ich finde die Serie irgendwie ganz, ganz süß.
Ja.
Die ist halt wirklich auch so komplett seichte Unterhaltung und es ist, ja, also jetzt, ja, nichts Forderndes und so. Aber auch da, also wenn die Augen zu sind, also das ist einfach Müll eigentlich, was ich da meinem Gehirn. Aber, wo wir schon bei Medieninhalten sind, ich habe einen, also wir haben ja auch in der Geschichte dieses Podcasts immer mal wieder über Filme gesprochen und über Serien gesprochen. Worüber wir, glaube ich, bislang selten gesprochen haben, sind Musicals.
Das stimmt.
Magst du Musicals?
Ja.
Hast du Disney Plus?
Nicht mehr.
Dann würde ich dir empfehlen, nochmal irgendwo einen Probemonat herzuholen, weil inzwischen gibt's Hamilton auf Disney Plus und ich glaube, das ist das geilste Musical, von dem die Deutschen noch nie gehört haben.
Was, um was geht's denn da?
Ja, ich sag ja, die Deutschen haben noch nie davon gehört. Das hat Tony Award um Tony Award gewonnen. Weitere Preise um noch Zeug. Es geht um den Secretary of Treasury of the State, Alexander Hamilton, im Jahre, also es geht so los, 1775.
Okay.
Und es ist ein Hip-Hop-Musical.
Okay.
Und es ist großartig. Also ohne Scheiß. Musikalisch das Beste, was ich musical-mäßig jemals gehört habe. Und okay. Ich habe schon ein paar gesehen.
Das werde ich mir dann mal. Ich habe noch 3 Tage, habe ich gerade gesehen. Ich habe am 27.
Tatsächlich?
Ja. Dann, das ist ja mach perfekt. Das werde ich am Wochenende mal machen.
Mach das und schau es mit Untertiteln an. Also ich meine ja doch ganz, ganz ordentlich Englisch verstehen zu können und auch sprechen zu können. Einfach weil ich auch Freunde in den USA habe, mit denen ich regelmäßig mich unterhalte. Und ich habe anfangs kein Wort verstanden, was jetzt den einen oder anderen möglicherweise auch wieder abschreckt. Aber so 3-4 Lieder in dieses Musical rein und dann bist du gefangen.
Okay,
na das cool. Ist einfach nur geil.
Ich habe die Klassiker gesehen, also Phantom der Oper haben wir gesehen. Dann haben wir Tanz der Vampire gesehen und König der Löwen.
Und nicht Book of Mormon. Nee, da warst du nicht mehr in New York, ne?
Ich war noch nie in New York.
Ah, stimmt. Weil Book of Mormon ist ja das Musical der South Park-Macher.
Das klingt vielversprechend.
Auch das übrigens, das läuft immer noch. Ich glaube, das ist inzwischen 10 Jahre alt oder so. Läuft nicht off-Broadway, sondern on-Broadway. Also wer mal sich nach New York verirrt, was da total cool ist, was es so auch bei anderen Musicals, glaube ich, nicht gibt, da gibt's Verlosungen für die Tickets, weil Musical-Tickets ja tendenziell wirklich sehr teuer sind und in New York natürlich noch teurer sind. Kannst du dich zu bestimmten Zeiten, also dann stellst du dich wirklich vor dieses Theater, und dann kommen 2 Schauspieler raus und die verlosen dann Tickets. Das ist in so einer alten Kupfertrommel. Kannst dann deinen Namen reinwerfen und bekommst dann wirklich gute Tickets für, ich glaube, was haben wir gezahlt? $20 oder so. Okay. Was sich natürlich sehr rentiert.
Das ist natürlich cool. So
Sitzplatz.
Wobei also, ich ja nicht glaube, dass irgendjemand in den nächsten 2 Jahren nach New York kommt.
Ja. Zumindest überhaupt in die Stadt. Ja.
Also ich würde mal sagen, Kumpel, die nächste Chance ist halt nach dem Bürgerkrieg.
Bitte nicht. Ein Kumpel von mir sitzt in Texas fest. Auch schön.
Ich sag nur.
Also was heißt sitzt fest? Der wohnt da, aber.
Also was heißt sitzt fest? Der wohnt da. Ich sitze in Obergünzburg fest. Also ich wohne da halt. Nein, ich sag nur Person, Man, Woman, Camera, TV. Hast du es mitbekommen?
Spielst du auf das Trump-Interview?
Ja. Sehr gut.
Es ist dramatisch, dass dieser Mensch, warum?
Das ist
also,
wirklich.
Ich frage mich immer mehr, warum?
The doctors were surprised I passed the test. Also wenn... sehr gut. Nein, es ist alles.
Aber das Schöne ist doch, wenn du sowas vor dir hast, dann siehst du im Prinzip auch wieder, wie gut es dir selber geht.
Ja,
das also zumindest mit der politischen Führung, obwohl man da natürlich, wie wir das von unserer Drogenbeauftragten mit Brokkoli und Gras fast man muss ja nicht mit allem übereinstimmen. Aber so ganz grundsätzlich sind wir doch da auf einem sehr guten Weg.
Ja, wir haben zumindest weitgehend vernünftige Menschen, glaube ich. Oder?
Außer beim Glasfaseraufbau.
Ja, außer halt die CSU, weil die kann. Ich weiß nicht, was die beruflich machen, aber. Ganz also, ehrlich.
Ich glaube, Herr Scheuer beschäftigt beruflich hauptsächlich Anwälte.
Ich weiß nicht. Momentan. Wir wollen ja nicht politisch werden. Oder ich will jetzt nicht politisch werden, sonst endet es wieder so wie das letzte Mal, wo ich total deprimiert aus diesem Podcast rausgegangen bin.
Auch das ist nicht schön. Nein.
Okay. Was gab es denn technisch? Ich meine, wir haben jetzt noch ungefähr 20 Minuten oder eine halbe Stunde.
Ja, ungefähr eine halbe Stunde. Was gab es technisch? Ich muss ganz ehrlich gestehen, technische Neuentwicklungen haben mich momentan nicht so sehr gefangen wie die Suche nach eher älteren technischen Entwicklungen. Zum Beispiel nach bezahlbaren Kameras.
Ah.
Und da möchte ich gerne 3 Minuten in mein Mikrofon brüllen, weil was ich weiß nicht, vielleicht kannst du es mir erklären, aber sehr gut, danke.
Wir haben wieder ein Soundboard übrigens.
Ja, offenbar. Nein, das war der Sohn von Michi, der für den Podcast immer da ist und dann einen Schrei machen muss.
Shame.
Okay.
Nein, ich krieg also jetzt momentan tatsächlich einen absoluten Vogel. Ich habe zum einen mal nach Filmkameras für mein Equipment in der Arbeit gesucht und zum anderen Kameras, mit der ich meine Nikon D5200 ersetzen kann. Und überall, wo ich gucke, kriege ich einen Schreikrampf. Hauptsächlich, weil es so viele Versionsbezeichnungen gibt, die untereinander so extrem unterschiedlich im Preis und auch im Funktionsumfang sind, dass die einfach einen neuen Namen bräuchten. Und ich möchte dich fragen, lieber Michael, der ja viel länger schon fotografiert und sich mit Kameras auskennt, noch und nöcher, warum?
Nenn mal ein Beispiel.
Also, die Sony Alpha 7.
Ja.
Davon gibt's, ich glaube, 9.
Ja.
Nein.
Ja, es gibt 2 Modelle.
Es gibt die R, es gibt die S und dann gibt's
die ohne.
Die ohne. Und dann gibt's aber davon noch verschiedene Versionen.
Ja, ja, aber das sind ja
Aktualisierungen. Also es gibt die R 1, 2, 3, es gibt die S 1, 2, 3 und es gibt die 0, 1, also die ohne
1,
2, 3. Na, aber das sind ja schon mal 9.
Naja, aber sagen wir so, die Idee ist ja schon von Sony, dass die alten Kameras auslaufen. Sie machen es halt nicht so strikt, wie sie sonst irgendwie agieren, weil sie wahrscheinlich zu wenig verkauft haben oder noch so viel auf dem Lager haben. Aber also es ist ja, also ich meine, da gibt es ja durchaus eine Matrix. Es gibt halt die R als die mit der hohen Auflösung, die S, die schnell ist und halt weniger Auflösung hat, dafür weniger Rauschen und so weiter. Und die normale, die so im Mittel drin, so der Allrounder sein soll. Und ja. Dann gab es halt mal die Version 1 oder beziehungsweise die ohne Bezeichnung ist die Version 1 und da sollte ja dann die 1, 2, 3 jeweils besser geworden sein. Ich meine, dass da natürlich auch Dinge wieder wegfallen sind, weiß ich jetzt nicht, ob bei Sony das auch der Fall war, aber bei Nikon war es eine Zeit lang so, die hatten dann einzelne Versionen, wo irgendein cooles Feature war und dann in der nächsten Version von der Kamera ist es wieder rausgefallen. Aber
letzten Endes, wenn du sowas wirklich, also wenn du es jetzt als Arbeitsgerät brauchst, weil du jetzt auch, ja, also weil du ja auch im privaten Bereich natürlich aufs Geld schaust,
ja,
müsstest du dir eigentlich alle 3, also mindestens mal alle dieser 3 der aktuellen Versionen bestellen auch und damit mal arbeiten, weil die Unterschiede sind ja schon gravierend, also gerade im Filmbereich.
Ja, klar. Aber
Das macht's halt irgendwie nicht einfach.
Nee, ich muss auch gestehen, ich habe mich, glaube ich, seit 3 Jahren nicht mehr oder seit 4 Jahren nicht mehr intensiv mit Kameras beschäftigt. Ich kriege immer ein bisschen was noch mit. Dann, wenn was Neues rauskommt, also ich habe jetzt mitbekommen, dass Nikon zum Beispiel diese Z5, die kleine Vollformat, spiegellose vorgestellt hat, dass Canon wohl R5 und R6 vorgestellt haben, die quasi in die gleiche Kerbe schlagen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich mir jetzt kaufen würde, wenn meine kaputt geht. Ich meine, ich habe die D800 jetzt auch schon seit 6, 7 Jahren, glaube ich.
Ja.
Und die ist ja noch...
Die D800 musst du ja auch nicht direkt mal ersetzen. Bei der 5200 wird es jetzt schon langsam Zeit.
Das ist jetzt die Frage, was du erwartest. Also ich meine, mir ist klar, dass zum Beispiel die, wenn ich jetzt in der Linie bleibe, dann ist es momentan bei Nikon die D850. Die hat halt mehr Auflösung, die ist schneller. Das ist das Einzige, was mich bei meiner wirklich stört momentan, dass er halt einfach, dass sie halt nur, ich glaube 4 Bilder pro Sekunde schafft. Mhm. Und das ist halt bei so Bewegungen und da zählt halt auch Kinder irgendwie dazu, die dann auf dich zurennen oder irgendwas machen auf dem Spielplatz oder sowas, wo halt denkst, da machst du jetzt eine Serie und da ist sie halt schon ziemlich langsam. Aber auf der anderen Seite, ist sie halt ziemlich groß, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass jetzt die 800 extrem groß ist und auch extrem unpraktisch mal so schnell zu mitnehmen. Also mir würde jetzt zum Beispiel diese Z sehr gut gefallen, aber da brauchst halt auch Geld. Also und da bin ich momentan nicht bereit, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Euro draufzulegen, weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt für mein Equipment noch viel, viel bekomme. Da müsste ich wirklich 3.000-4.000 Euro drauflegen, um die gleichen Möglichkeiten mit meiner jetzigen Ausstattung zu haben. Und das ist mir einfach viel zu viel. Also dafür schleppe ich die gern noch mit oder eben auch nicht, aber dann ist es halt so.
Ja, ich bräuchte, weil wir haben ja schon drüber gesprochen gehabt, eigentlich sogar 2 Kameras. Ja, wobei, vielleicht kann ich fürs eine das Handy nehmen, weil, also ich schaue schon, also gerade wenn wir wegfahren, dass ich auch mal so einen Tag habe, wo ich wirklich nur fotografiere, oder die Kleine auch nicht dabei ist, wo ich mir Zeit nehmen kann. Und da habe ich dann halt echt gern braucht man nicht reden, dass ich das ein oder andere Mal was ausleihe zum Rumprobieren. Und dann eben die andere Variante, wie du es gerade gesagt hast, eine, die halt so quick and dirty, also quick, aber immer noch gut, ordentliche Bilder fabriziert.
Aber verstehe ich das nicht falsch? Die 5200 von Nikon ist ja eine Crop-Kamera. Das ist ja eine DX-Kamera. Die, was hatten die? Die hat 24 Megapixel, oder?
Ja, glaube ja.
Also ich meine, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe mir ja diese Alpha 6000 schon ein paar Mal wirklich, wirklich nah angeschaut. Also ich war kurz davor, so eine zu kaufen. Ich habe sie mir ein paar Mal von meinem Papa ausgeliehen. Und ich habe auch schon mal eine bestellt gehabt, wie es im Angebot war, aber dann wieder storniert. Mein Problem bei dem ist, dass ich von meiner Art, wie ich die letzten Jahre gewohnt war zu fotografieren, mit einer Crop-Kamera mit 24 Megapixel nicht mehr klarkomme. Und der Vollformat-Sensor von der Nikon in der D800 halt auch so viel Spielraum bei Belichtungen und im Tonwertumfang hat, dass ich mir jetzt extrem schwer tun wird, zum sagen, ich verkaufe die jetzt, kaufe mir so eine kleine und bin glücklich.
Das glaube ich.
Weil es halt einfach vom Sensor ein Rückschritt ist. Wenn du jetzt von der D5200 kommst und jetzt sagst, bist damit klargekommen, also es war deine Art zu fotografieren, hat dafür eigentlich ausgereicht. Da ist die Frage, ob mit so einer Alpha 6500 nicht auf jeden Fall einen Schritt in die Zukunft machst von der Bildqualität oder keine Ahnung, was da gerade aktuell ist. Muss ja keine 500 sein. Die gibt es ja auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und mal schauen, was dir da bildqualitätsmäßig rauskommt, weil die ist schon verdammt kompakt und dieses Standardobjektiv, das ist auch wirklich gut. Also da kriegst für, weiß nicht, 500 Euro, 450 Euro oder sowas, was die das letzte Mal gekostet hat, als ich geschaut habe, kriegst schon ein gutes Set, ein gutes Paket, glaube ich. Aber in meinem Endeffekt.
Aber ich mag auch diese, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, diese kleinen Knüppel zum Fotografieren auch nicht.
Ja, ich meine, dann ist es
wieder
was anderes.
Ja, also ich habe die 4100, glaube ich, von Sony. Oder 4100, ich weiß nicht mehr genau. Die hatte ich häufiger in der Hand. Und die ist gut. Ne? Die ist okay. Macht bessere Bilder als ein Smartphone, als ein aktuelles. Mhm. Und so wie du es jetzt gerade sagst, so zum Mitnehmen ist die mal echt geil. Aber wenn du sagst, du machst einen Fotoausflug oder so.
Hast dir die Z50, heißt sie, glaube ich, mal angeschaut? Also diese...
Muss ja ganz ehrlich gestehen, dass ich momentan eher sogar vielleicht dabei bin, die Seite zu wechseln.
Okay.
Also von N zu C, weil Da gäbe es dann natürlich, nachdem der Verlag ja erkennen.
Ja, klar.
Foto bevorzugt. Mhm. Und wir fürs Filmen wahrscheinlich auch irgendwann eine Canon anschaffen. Mhm. Die Möglichkeit, das ein oder andere Objektiv mal auszuprobieren.
Das zum ist Beispiel. Natürlich wahr. Also, ich bin da inzwischen wirklich schmerzfrei. Ich, bei mir ist das inzwischen wirklich eine Kosten-Nutzen-Betrachtung, weil ich glaube, dass ich, also ich habe ein Objektiv, was es so bei Canon zumindest meines Wissens nach nicht gibt. Das ist das 14-24 2,8. Auf jeden Fall jetzt nicht in dem Preisrange, dass ich es mir jetzt nochmal kaufen würde, weil das war damals halt wirklich, ich glaube, das hat damals 1.700 Euro gekostet und das war das teuerste jemals von mir gekaufte Objektiv und das ist wirklich so hervorragend, dass ich das jetzt nicht missen möchte. Und das ist so einer von den Knackpunkten, wo ich halt sage, sogar wenn ich jetzt auf die Z-Serie wechsle, dann kann ich das ja adaptieren. Da gibt es ja einen Adapter dazu, wo du die alten Nikon-Objektive hinmachst. Aber dann hast halt, dann wird es halt nochmal größer und dann hast eigentlich von der Größe her mit dem Objektiv zumindest keinen Vorteil gegenüber meiner jetzigen Kombination. Mhm. Und insofern, sogar wenn ich jetzt zur Z-Serie wechseln würde, wäre es wahrscheinlich so, dass ich mir zwei Objektive neu kaufen müsste. Und das ist dann halt schon wieder so teuer. Und dann kannst du auch gleich sagen, gut, dann gehst du halt doch zu Sony, Canon oder sonst irgendwas. Zumal jetzt zum Beispiel die AP, glaube ich. Was die AP? Ist jetzt komplett zu Sony gewechselt, weil sie gesagt haben, sie sind bis jetzt zweigleisig gefahren. Ich meine, dass die für Video Canon und für Foto Nikon hatten und sie haben und die hatten, glaube ich, bei keinem Hersteller das gute Gefühl, dass sie beides gut können und sind deswegen jetzt gleich, haben jetzt irgendwie bis Ende nächsten Jahres oder bis Mitte 2022 wollen sie ihr komplettes Equipment auf Sony umstellen.
Also bei Film-Equipment bei Film-Equipment im, sagen wir mal, mittleren Professional-Bereich würde ich immer eine Sony kaufen momentan. Mhm. Das liegt zu 60% daran, dass ich Sony-Equipment mir ausleihen kann zum Filmen und ich damit wahnsinnig gut zurechtkomme. Mhm. Sogar aus der Hand und auch mit Features, die ich vorher nicht hatte. Mhm. Bei der Fotografie, weiß nicht.
Aber ich meine, wenn du dir Sony Equipment ausleihen kannst, dann wäre das doch eigentlich jetzt eher so der, keine Frage, was du nimmst. Ich meine, wenn du sagst, du hast auch mal, du kannst auch mal ein Objektiv von Sony ausleihen, dann wäre mein Weg wahrscheinlich schon eher zum Schauen, ob mal eine, dir so eine Alpha 7, vielleicht wirklich die ohne Zusatz mal anschaust.
Wahrscheinlich.
Ja. Und die sind ja jetzt auch nicht so teuer, glaube ich, oder? Die sind doch verhältnismäßig günstig.
Ich finde die auch nicht teuer.
Ich meine, Sony
langt bei den... Was heißt nicht teuer, ist auch...
Ja, Sony langt bei den Objektiven inzwischen auch schon ganz schön zu.
Ja, sehr sogar.
Aber diese Alpha, was kosten die? Alpha 7 Mark II kostet 1.600 Euro. Die Mark III kostet 1.800 Euro.
1.800, ja. Aber das wäre jetzt die Filmvariante.
Ja, aber ich meine, die macht ja auch keine schlechten Bilder. Also ist ja auch nicht, oder?
Nee, das stimmt. Aber darf ich dir was verraten? Hm? Ich bin ein ich bin manchmal in meiner Denke und Handhabung so extrem eingeschränkt. Wenn ich diese Sony in der Hand habe, mit der ich filme, dann mache ich mit der nicht gerne Fotos, weil mir tatsächlich... Dieser Spiegel, das hört sich jetzt ganz furchtbar an, aber das fehlt irgendwo. Ja, also ich weiß, du kannst dieses Klickgeräusch, ja, okay, aber es ist was anderes, es ist wirklich was anderes.
Aber das geht mir auch so. Also ich, was mir tatsächlich am dramatischsten, was mich an diesen ganzen Spiegellosen dramatisch stört, ist schlicht und ergreifend der Sucher. Also ich.
Oh ja, ja, ja.
Ich, da bin ich halt so irgendwie so geprägt, wenn ich da durchschaue, dann will ich das Bild sehen durchs Objektiv direkt. Und da macht mich so ein, auch das minimalste Lag, das da ja durchaus passieren kann, macht mich verrückt. Und wenn ich dann auch noch so Effekte, ich meine, die sind sicher praktisch, dass du irgendwie gleich das Rauschen siehst, wie dann das finale Bild rauscht, weil das ja direkt angepasst wird, weil es ja direkt durch einen Image-Prozessor läuft. Das ist sicher nicht schlecht und das hat auch seinen Sinn. Aber das macht mich fertig. Also ich möchte... Oder auch, ich hatte ja mal die Fujifilm, die, was waren das, die T, weiß gar nicht, 3, nö, 2, irgendeine ältere, das war auch schon ein paar Jahre her, hatte ich mal die Fuji, Fuji XT3 war es, die hatte ich mal da. Oder die XT2. Also eine von den von XT auf jeden Fall, also von den großen, die mir echt saugut gefällt, die mir wirklich von der Bedienung her extrem entgegenkommt, die sieht gut aus, weil sie halt einfach so dieses klassische Filmkamera-Optik hat, die mir echt gut gefällt.
Ja, das ist schon geil.
Sie ist verhältnismäßig teuer, oder die aktuellen sind verhältnismäßig teuer, die älteren kriegst du ja auch ein bisschen günstiger, aber sind immer noch nicht billig. Sind halt DX, also sind APS-C-Format-Kameras. Aber was mich fertig gemacht hat bei der Kamera ist, dass du, wenn du mit dem Auge an den Sucher gegangen bist, dass dann das Display, die Darstellung vom Display in den Sucher gewandert ist. Und damit hast du
das,
quasi...
Wobei man das, also bei der Fuji weiß ich es nicht, bei der Sony kannst du das umstellen.
Also
das
da weiß ich. Da habe ich es nicht gefunden. Ich will, dass dieser Sucher nur der Sucher ist. Egal, was im Display hinten angezeigt wird. Das ist mein, da bin ich stur.
Oder auch wenn du, also da hast du ja auch die Möglichkeit im Vorfeld diese, also schon eine gewisse, ein gewisses Bild-Processing zu machen, also satte Farben oder wie und was. Und nachdem das ein Gerät ist, das ich halt ausleihe, ich sage jetzt nicht woher, weil wer hört hier vielleicht zu. Nein, Quatsch. Nein, vom Guido Ruf von Bergschnittbrush.
Ja.
Die haben die Alpha eben rumliegen. Wenn da was voreingestellt ist, dann kriege ich, das ist nicht richtig zum Fotografieren.
Ja.
Zum Filmen ist es geil, weil du, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da anders gepolt oder was weiß ich, aber da kannst du schon im Vorfeld halt schon mal das machen, was du dann in Premiere Pro nicht mehr machen musst.
Mhm.
Aber für ein Foto, also wenn ich dann durch den Sucher wirklich ein Bild aufnehmen will, dann sehe ich, dass das falsch aussieht, weil das nicht die Realität abbildet. Was ich dann nachher an Filtern und an Kontrast und wie und was draufhau, das ist wieder was anderes. Aber in dem Moment, wo ich das Bild mache, muss es einfach real sein.
Ja.
So.
Wir sind
alt. Also ich alt ähnlich, im Geiste.
Das geht mir ähnlich. Und deswegen bin ich eigentlich mit diesen Spiegellosen und nicht, ich habe auch die X-Serie noch nicht angeschaut, aber irgendwann wird es mich treffen, weil irgendwann wird die Kamera sicher nicht mehr funktionieren. Wobei, toi,
Hallo.
Weil sie jetzt tut sie noch ihren Dienst. Gut, ich meine, benutze jetzt auch nicht mehr so häufig wie früher.
Ja.
Das wirst du auch noch merken. Du wirst irgendwann mal weniger Bilder von deinem Kind machen. Manche nennen es die 8-Jahres-Senke. bei mir geht's schon mit 6 Jahren los. Nee, egal. Aber ich kann dich da verstehen. Also für mich muss eine Spiegelreflexkamera oder ich fühle mich wohler, sagen wir es mal so, wenn eine Spiegelreflexkamera dieses mechanische Katlack macht und wenn ich durch den Sucher einfach das Bild sehe, unverfälscht, mit vielleicht ein bisschen Informationen eingeblendet, das machen ja alle, aber ansonsten will ich das eigentlich genauso haben. Naja. Haben wir eigentlich schon über Apple geredet, was Apple macht in der letzten Folge? Haben wir da was gesprochen? Die,
glaube nicht.
Die Keynote.
Nein. Also, ich kann mich nicht dran erinnern.
Das war noch was ich anmerken
vielleicht,
möchte. Oder?
Vielleicht blende ich das aus, wenn du über Apple sprichst. Das kann passieren.
Ich will nur, der eine oder andere wird es mitbekommen haben, was ich ganz spannend finde. Apple hat wieder eine Transition angekündigt. Und zwar haben die ja vor 14 Jahren, 15 Jahren angekündigt, von den PowerPC-Prozessoren zu den Intel-Prozessoren zu wechseln. Das war damals ja eine Riesengeschichte mit, keine Ahnung, 2 Jahre Transition-Zeit und plötzlich hat Apple wieder die Sonne gesehen, weil du hattest vorher, ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwie zumindest mal fallen lassen, davor diese PowerPC-Prozessoren, die waren halt schnell in ihrer Zeit, wurden aber extrem wenig weiterentwickelt und waren einfach sowas von scheißen verbrauchshungrig. ich hatte damals, das war wirklich der schlechteste Rechner, also auf jeden Fall der schlechteste Mac, und ich würde sogar sagen, der schlechteste Rechner, den ich in meinem Leben hatte, war der iMac G5. Dieser G5-Prozessor von PowerPC, das war damals so ein Motorola IBM Schmiede, keine Ahnung.
Wann waren das? Also so jahreszahlmäßig?
2003, glaube ich, hatte ich den. Mhm. Und der war so laut vom Lüfter her, dass du echt, also das war einfach nicht Apple-like, weil Apple ja normalerweise schon dafür sorgt, dass die Geräte leise sind und so zen-mäßig schön sind und flach sind und so. Und das war einfach genau das komplette Gegenteil. Du hast den angemacht und du hast dieses gehört und dann
Flugzeugturbine.
Hatte naja. Da glaube ich auch 3 Mainboards, weil nach einem halben Jahr war der erste Lüfter kaputt und dann hat er halt nicht nur geblasen, sondern so gebrummelt. Und insofern war das echt so das Heißversprechen, jetzt gehen wir zu Intel, weil die Performance per Watt, also pro Leistungseinheit irgendwie besser ist und dass die Roadmap besser ist und so weiter. Und das war eigentlich ziemlich geschmerzlos. Also es gab da so ein Tool, das quasi die Befehle für die PowerPC-Programme in die Intel-Welt überführt haben. Das nannte sich Rosetta, frag mich nicht warum. Da hast echt innerhalb von 2 Jahren waren auch die Programme dann alle angepasst oder du hast zumindest neue Alternativen gefunden, dass das problemlos möglich war. Und jetzt ist Intel wohl an der gleichen Stelle wie PowerPC damals oder zumindest aus der Sicht von Apple. Apple macht ja eigene Prozessoren für die iPads und für die iPhones und hat halt irgendwann mal festgestellt, yo, jetzt sind wir so weit, dass unsere eigenen Prozessoren besser sind als die besten Intel-Prozessoren. Vor allem, was halt Stromverbrauch anfängt. Was Stromverbrauch
angeht. Das finde ich sehr interessant, weil das auch jetzt so im Gaming-Computer-Bereich immer stärker oder was es heißt, was immer stärker wird, dass die AMD-Prozessoren Intel immer mehr den Rang abkaufen.
Mhm. Ja,
also offenbar scheinen die sich gerade so ein bisschen einzumanövrieren.
Also ich habe da ein paar Artikel dazu gelesen, warum das denn überhaupt so ist, und da war wohl die allgemeine Aussage, dass Intel irgendwo ein Problem hatte bei der Miniaturisierung, also da diese in Anführungszeichen Nanometerwerte, also wie dünn so eine Leiterbahn sein kann. Da ist, wenn ich richtig gelesen habe, Intel war lange Zeit auf diesen 14 Nanometern, während ganz viele andere schon auf 10 oder gar 7 Nanometer runtergekommen sind. Und da hat wohl Intel massiv Probleme gehabt, die Produktion anzupassen. Und das hat ihnen wohl wirklich so viel Zeit gekostet, dass sie da das bis jetzt nicht mehr aufgeholt haben. Und das scheint auch wirklich das Ding jetzt zu sein, wo dann auch Apple gesagt hat, jetzt ist es Zeit für uns zu gehen und wir wollen jetzt die Macs genauso wie die iPhones und iPads mit unserem eigenen Silizium betreiben. Und das ist jetzt eben die nächste Transition. Da wird es jetzt im Herbst ist angekündigt oder noch dieses Jahr ist angekündigt, das erste Gerät geben mit eigener Apple-Prozessoren. Und ich bin gespannt, weil das ist dann schon nochmal ein Schritt, wo du sagst, dieser Prozessor jetzt in meinem iPhone, das ist jetzt ein bisschen schon älter, also 2 Jahre, das ist das XS, der ist halt einfach im Benchmark, im Single-Core-Wert schneller als der Intel in meinem MacBook. Und da muss ich schon sagen, das finde ich spannend, weil der Prozessor in meinem MacBook, der braucht halt Lüfter und keine Ahnung und irgendwie 65 Watt Netzteil und keine Ahnung was. Und das iPhone hält halt einfach mal einen Tag. Gut, ich meine, wenn es dauernd nutzt oder wenn halt so Videobearbeitung auf dem iPhone machst, hält es nicht mehr einen Tag. Aber es ist dennoch als ich glaube, dass die Leistungsausbeute pro Energieeinsatz wesentlich höher ist bei den ARM-Rechner, bei den ARM-Chips, bei den Apple-Chips, die auf ARM basieren, als bei den Intel-Prozessoren. Insofern bin ich da extrem gespannt, was da nächstes Jahr oder Ende diesen Jahres noch passiert in dem Bereich.
Kann das jetzt so aus Sicht eines Programmierers, hast du da oder gibt es da in irgendeiner Form Reibungspunkte, wenn du jetzt statt Intel einen anderen Chipsatz verwendest oder ist das, ist halt ein anderes Hardware-Gerät?
Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, wenn du für einen Mac entwickelst, verwenden die meisten dieses Xcode oder beziehungsweise, also zumindest für das iOS und ganz viele Mac-Entwickler verwenden auch Xcode und wenn du da kannst einfach einen Haken setzen, kompiliere für ARM und dann hast's halt dann läuft's auch auf dem ARM-Mac. Was jetzt ich natürlich nicht einschätzen kann, ist, was passiert mit denen, die Xcode nicht verwenden oder die halt da irgendwie anders entwickeln. Und weiterer Vorteil, die iOS-Apps laufen alle nativ auf dem Mac. Und das ist, glaube ich, schon was, wo der Plattform ganz gut tut. Also, dass du halt wirklich sagen kannst, eine iPad-App wahrscheinlich von der Anmutung her, die läuft ab sofort dann auch nativ auf so einem Mac. Also da hast halt dann eine ganz andere Breite von Anwendungen, die du benutzen kannst.
Das scheint dann, also jetzt von dem, was du erzählst, Apple nochmal ein Stück voranzubringen. Vor allem, du bist ja nicht mehr abhängig von, also klar, du bist immer abhängig von anderen Herstellern, aber von einem großen Hersteller nicht mehr abhängig, wo es ja auch schon, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, zu Lieferengpässen gekommen ist, oder?
Ja, immer
wieder. Also jetzt nicht direkt, aber jetzt doch, so vor einem Jahr oder so. Ja?
Es war tatsächlich so, dass Apple auch Produkte später ankündigen musste, weil die Entwicklung bei Intel ein bisschen gehangen ist oder weil die Entwicklung bei Intel nicht so weiterkommen ist. Also vor allem die Generationswechsel waren dann später als angekündigt und Apple ist da ja dann wirklich abhängig oder Apple bringt normalerweise ja keine Produkte dann raus mit dem gleichen Prozessor. Also die wollen dann schon auch den Prozessor mitnehmen.
Ja.
Und das waren halt so Punkte, wo sie halt auch von Intel abhängig waren. Und ganz klar, ich bin jetzt echt gespannt, wie das weitergeht, wenn du jetzt sagst, wenn man jetzt sieht, die Single-Core-Leistung in einem iPhone ist schneller wie die in einem MacBook. Wenn man sich da mal vorstellt, was passiert, wenn man da nicht nur einen, sondern oder nicht nur, keine Ahnung, 8 Cores, sondern vielleicht auch 64 Cores mal in so einen ARM-Prozessor reinsteckt oder den vernünftig kühlen kann, weil man ja einfach Platz hat. Also da bin ich echt gespannt, was da rauskommt. Also es gab dieses Developer Transition Kit, heißt es, glaube ich, wo sie in einen Mac Mini so einen ARM-Chip reingesteckt haben. Das muss der aus dem iPad sein, also wirklich 1:1, der aus dem iPad. Das haben sie an Entwickler geteilt, die natürlich keine Benchmark-Ergebnisse veröffentlichen durften, haben sie natürlich trotzdem getan. Und Rückmeldungen, die man so liest auf Reddit und so weiter, war, dass der jetzt unveränderte iPad-Chip in diesem Mac Mini Transition Kit quasi schneller ist, also in der Emulierung von den Intel-Programmen, also wenn du jetzt ein Intel-Programm, dann läufst du über diesen Zwischenschritt über Rosetta, dass es dann trotzdem noch schneller ist wie der Original Mac Mini, der daneben ist. Also dass du trotz Konvertierung und Emulierung noch schneller auf dem unveränderten ARM-Mac bist als auf dem Intel-Chip momentan. Und das ist natürlich schon ein Schlag ins Gesicht von Intel dann auch nochmal, wenn sowas dann wirklich tatsächlich sich bewahrheitet oder wenn es jetzt wirklich massiv in diese Richtung zeigt, dass diese Intel-Macs halt einfach so lahm sind, in Anführungszeichen. Also
das ist definitiv sehr spannend. Ich hab übrigens noch ein Geständnis zu machen. Jetzt also nicht, dass ich mir jetzt einen Apple-Rechner gekauft hätte. So weit ist es nicht. Aber
so weit kommt's noch.
Ja, na, weiß nicht genau. Aber das ist noch nicht viele Folgen her. Okay, da war eine recht große Pause dazwischen, das weiß ich. Habe ich mich unfassbar darüber beschwert, wie scheiße das doch ist, wenn Michael irgendwo sein MacBook mit hinnimmt und gleichzeitig auch dieses kleine Stofftragerl, um verschiedene Anschlüsse darzustellen. Also zum Beispiel USB oder ein HDMI-Anschluss und so weiter und so fort. Und dann habe ich ihn ausgedacht, habe gedacht, komm, das ist doch für einen Workflow kacke und so weiter und so fort. Ich habe einen neuen Dienstrechner bekommen, das ist ein Dell, 15 Zoll.
Lass mich raten,
der hat halt genau das gleiche fucking Problem jetzt.
Das heißt, du hast immer einen USB-C-Anschluss oder vier oder...
Na, es sind, glaube ich, vier, ja. Und er hat zumindest noch eine Klinke, was ich ja irgendwie ganz süß finde.
Ja, das hat das MacBook auch, ja.
MacBook auch, okay. Ja, aber das war's dann. Ich habe den aussehen. Ich meine, es ist ja schon geil, weil es ist halt so unfassbar flach und schick und alles. Aber dachte mir dann so, ja.
Das
ist trotzdem scheiße.
Ein Bekannter auf Twitter hat diese Tasche mal als Spritzbesteck des digitalen Nomaden bezeichnet.
Ja, aber also jetzt ganz ehrlich, ich finde es immer nur Blödsinn. Also wenn das Ding irgendwie, keine Ahnung, 3 Millimeter höher ist und ich dafür ein USB 3 Ding Anschluss dran habe.
Also
I don't know. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, dass es sich aber legt, vor allem, weil jetzt eben auch in Anführungszeichen normale PC-Hersteller auf diesen USB-C-Zug wirklich massiv aufgestiegen sind. Und es gibt ja jetzt, also du findest jetzt, glaube ich, kaum mehr neue Geräte, die nicht USB-C können oder ein Kabel dabei haben.
Ja, aber also ich habe zum Beispiel zwei ordentliche Festplatten, USB 3. Mhm. Die haben beide, glaube ich, 750 Gigabyte, sind schnell, also ihr habt noch nie ein Problem mit denen gehabt. Und jedes Mal, wenn ich jetzt große Dateien übertragen will, muss ich halt, wenn ich zumindest daheim bin und diese Adapter ja habe, das hin und her, stecken. Mhm. Aber wenn ich unterwegs, pass auf, hast du zufällig unser Video gesehen, also das Video von Allgäuer Zeitung.de zu dem Eurofighter in Kaufbeuren?
Nein, ich glaube nicht, nee.
Okay, also vor 4 Wochen ist das erste Mal seit langer, langer Zeit ein Eurofighter mit einem Truck durch Kaufbeuren
transportiert worden. Doch, ja, das habe ich gesehen, ja.
Und ganz am Anfang ist eine Drohnensequenz.
Ja.
Die habe ich von extern bekommen, die habe ich von der Bundeswehr bekommen. Mhm. Und ich hatte meinen Dienstrechner dabei, aber habe, das ist jetzt mein Fehler, muss ich ganz ehrlich gestehen, vergessen, den Adapter mitzunehmen. Mhm. Und ich habe ihm halt gesagt, hey, der ist ja mit der Drohne rumgeflogen. Und ich habe gesagt, komm, gib mir das Zeug. Mhm. Und er so, ja, also hier SD-Karte und dann habe ich so einen SD-Kartenreader dabei und ich denke mir, scheiße. Wo stecke ich das jetzt rein?
Ja, aber da brauchst du halt einen SD-Kartenleser mit USB-C.
Ja, schon, aber du verstehst, worauf ich hinaus will.
Ja.
Ich bin dann tatsächlich, das muss ich jetzt noch ganz kurz sagen, bevor es dann fertig ist, das war wie eine Übergabe aus so Spionagefilmen in den 60er Jahren. Ich bin dann, kennst du einen Fliegerhorst in Kaufbeuren ein bisschen?
Ja, ja.
Da gibt's gibt's ja den Haupteingang und dann gibt's Nebeneingänge. Und Nebeneingänge gibt's unter anderem auf diesem Afra-Berg, da ist dann die Aktienbrauerei im Hintergrund und da ist halt normalerweise schon ab 11 Uhr abends nichts mehr los, da fährt kein Auto mehr. Und ich bin dann von dem Dreh zur AZ-Redaktion, habe mein Auto geholt und bin da hochgefahren, weil ich mich mit diesem Bundeswehroffizier da verabredet hatte. Und dann haben wir diese SD-Karte tatsächlich durch diesen Stahlzaun übergeben. Also, und er hatte auch keine andere, also er hatte keine andere Transport, also er hat kein so SD-Karten-Case gehabt, sondern hatte die in so eine Plastiktüte eingewickelt.
Hat er dann auch so ein Losungswort vereinbart.
Ja. Oh, ja.
Na.
So Sachen macht man dann.
Ja, wenn man die richtigen Adapter nicht dabei hat.
Ja. Ja, oder wenn man keinen Rechner hat, der die richtigen Anschlüsse. Aber gut.
Naja.
Das kann passieren.
Na gut.
Ah, schön war es wieder.
Ja.
Doch.
Ich hoffe, wir halten diese Frequenz einigermaßen aufrecht.
Ja, das hoffe ich doch auch.
Und dann ein schönes Wochenende.
Macht's es gut
und
kommt's gut. Das Wetter wird nicht so geil.
Nee, leider nicht. Oder? Leider nicht.
Schade.
Naja, da müssen wir durch.
Ich muss arbeiten. Das
ja,
kann man dann verkraften.
Irgendwie. Ich habe schon seit 4 Wochen, seit 4 Wochen schon bei uns da, wir haben so eine Dachterrasse über der Garage. Und da habe ich das Geländer ausgetauscht und das Geländer neu gemacht, das Holz neu gemacht. Und da habe ich weniger Holz drauf gemacht als vorher, weil ich es irgendwie luftiger haben wollte. Und dann war es aber doch zu luftig. Jetzt habe ich noch extra zusätzliche so Latten besorgt, wo man dann so quasi die Zwischenräume nochmal ausfüllen kann. Und die liegen seit 4 Wochen gestrichen, fertig geschnitten in der Garage. Und ich habe es einfach nicht, bis jetzt noch nicht geschafft, diese verdammten 4 Leisten zu montieren. Naja.
Dann wünschen wir Michael damit viel Erfolg.
Und hören uns das nächste Mal.
Bälde.
Bis dann.
Ciao. Ciao. Gut. Servus.